Bereits nach wenigen Monaten des Krieges hat sich bei vielen, die ursprünglich gejubelt hatten, Ernüchterung eingestellt. Und je länger der Krieg dauerte, desto mehr wurden die direkten Auswirkungen des Krieges auch in der Großstadt Wien spürbar. Nicht nur, was die Arbeitskräfte betraf, waren doch die meisten Männer im Krieg. Die Nahrungsmittel wurden knapp.
Es gibt sehr wohl Berichte von den ersten Tagen, also als die Kriegserklärung bekannt gemacht wurde, dass in den Arbeitervierteln vor allem die weibliche Bevölkerung, die Frauen, ziemliche Angst vorherrschte. Wie kommt man in der Zukunft weiter? Wie werden wir versorgt? Wie können wir überleben? Die Männer, das war ja absehbar, mussten bald einrücken. Es gibt dann einen Beruhigungseffekt, weil durch die Propaganda suggeriert wird, es wird ohnehin ein kurzer Krieg und ein rascher Sieg. Das beruhigt dann wieder ein wenig, aber die tatsächliche Versorgungssituation sorgt bald dafür, dass der Bevölkerung in der Heimat, an der Heimatfront, wie es so schön heißt, klar wurde, das wird kein Honig lecken.
Andreas Weigl, Historiker und Sozialwissenschaftler am Wiener Stadt- und Landesarchiv und Vorsitzender des österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. Er sagt, dass städtische Unterschichten, Arbeiterfamilien, schon vor dem Krieg rund 60% ihres Haushaltsbudgets für Nahrung ausgeben mussten, von den Preissteigerungen besonders betroffen waren. Speziell was Grundnahrungsmittel betraf.
Im Wesentlichen Transportprobleme sind ein zentraler Punkt, Spekulation zunächst einmal auch, aber insbesondere dann auch immer mehr ein Rückgang der Agrarerträge, weil eben auch aus der bäuerlichen Bevölkerung viele an die Front mussten und das Problem mit dem stark reduzierten Zufuhren aus Ungarn.
Das Resultat? Hunger und Unterernährung als Massenphänomen. Gesundheitliche Probleme durch die einseitige, nicht ausgewogene Ernährung. Krankheiten und Schwäche waren die Folge.
Es fehlt zunächst einmal nicht am Fleisch. Das ist 1914 noch relativ üppig vorhanden, wenn es auch da schon zu Preissteigerungen gekommen ist. Aber vor allem an Mehl, Brot, dann auch immer mehr an den Milchprodukten und in weiterer Folge dann natürlich auch an hochwertigen Fetten. Man versucht zu kompensieren. Heutige Vegetarier hätten eine Freude dran, was da alles so überlegt wird, wie man den Fleischkonsum durch Gemüse kompensieren kann. Ist allerdings auch das nur ein Aufschub des Problems, denn der gestiegene Bedarf sorgt dann letztlich auch beim Gemüse zu einer deutlichen Erhöhung der Preise und natürlich, eine ausgewogene Ernährung besteht nicht nur aus Gemüse, man kann nicht nur mit Wasser gekochten Gemüse über die Runden kommen und das führt dann zu den entsprechenden Mangelerscheinungen.
Ab dem Frühjahr 1915 wurden Lebensmittel rationiert, nur mehr gegen Bezugskarten verkauft. Zunächst Brot, dann Zucker und Milch und schon bald praktisch alles. Die Verzweiflung in der Bevölkerung schlug bald in lautstarke Proteste um.
Die Proteste beginnen sich zu intensivieren so im ersten Halbjahr 1916. Geht schon ein wenig los, so Winter 15-16. Sie äußern sich in lautstarken Protesten bei den Märkten, bei den Ausgabestellen, bei den Kreislern. Es wird auch immer öfter der Ruf zum Marsch auf die Innenstadt propagiert von einzelnen Protestierenden. Das wird auch immer wieder versucht, zum Teil gelingt es der Polizei, Protestgruppen abzudrängen, zu zerstreuen, wie es so schön im Polizeideutsch hieß. Das deutet auch darauf hin, dass das Ganze eine politische Dimension bekommt. Es gibt aber durchaus bei diesen Protesten auch so traditionelle Momente, die wir ja 1911 schon kennengelernt haben. Das heißt einfach scheinbar sinnlose Zerstörung von Auslagen, von Beleuchtungskörpern, einfach um seinen Protest in der Öffentlichkeit sichtbaren Form zu artikulieren.
Hunger wurde pathologisiert, sagt Andreas Weigl. Auch das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, die auf der Suche nach etwas Essbarem waren.
In weiterer Folge gibt es auch durchaus die Tendenz, das Verhalten der Jugendlichen, die ja immer auf der Suche nach Nahrungsmitteln sozusagen ein den bürgerlichen Normen nicht entsprechendes Leben führen, diese zu pathologisieren. Man spricht von massenhafter Verwahrlosung. Das Ganze hat natürlich auch eine Dimension, wo es in Richtung medizinischer Behandlung von schwierigen, unter Anführungszeichen, Jugendlichen geht, die allerdings vielfach in ihrem Verhalten letztlich darauf hinweisen, dass die Jugendlichen schlicht und einfach Hunger hatten und dieser permanente Hunger auch die elterlichen Autoritäten zerstört oder weitestgehend in Frage stellt. Da gibt es also ganz interessante Untersuchungen aus einer heilpädagogischen Station im AKH, die etwa im Jahr 1918 bereits rund ein Drittel der Fälle unter dem Begriff Verwahrlosung behandeln.
Andreas Weigl spricht von einem massenpsychologischen Charakter, den die Proteste angenommen haben.
Also es gibt Hinweise schon aus den Polizeiberichten und anderen zeitgenössischen Schilderungen, dass die Proteste auch in der Gruppe für eine, man könnte es nennen, hysterische Spannung, für individuelle Psychosen, die sich dann aber auch in Gruppenaktionen artikulieren, äußern. Also beispielsweise angestellte junge Mütter, die ihre Babys in die Höhe halten und drohen, mit ihren Kindern in die Donau zu gehen oder die Kinder in die Donau zu werfen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren sollen. Es gibt das Phänomen, dass Kinder und Jugendliche im Rahmen der Proteste eine Art Führerschaft übernehmen, das heißt sich an die Spitze von Protestzügen setzen, mit weißen Fahnen winken und die anwesenden Angestellten bei den Ausgabestellen auffordern, Richtung Stadt, Richtung Zentrum zu ziehen.
In Wien sind während des Krieges rund 20.000 Menschen an den direkten Folgen von Hunger gestorben. Ebenso viele Männer aus Wien starben an der Front. Also Hungertote im Hinterland und Gefallene an der Front hielten sich die Waage. Individuelle und kollektive Psychosen als ein Resultat des Krieges bei vielen, die überlebt haben. Im Hinterland. Die extremen Kriegserfahrungen an der Front haben ebenfalls zu starken psychischen Belastungen geführt, mit einem damals völlig neuen Krankheitsbild, dem Zittern. Georg Hofer ist Medizinhistoriker an der Universität Bonn.
Das hat vor allem mit der industriellen Kriegsführung zu tun, auch mit dem Grabenkrieg dieser spezifischen Situation, dass mit bis dato nicht gekannter Wucht Kriegsgewalt auf die Soldaten auf engstem Raum niedergekommen ist. Und diese Männer entwickeln dann eben ganz auffällige, verstörende Symptome, Körperzittern, Lähmungen an den Gliedmaßen, Sprachlosigkeit, Empfindungslosigkeit. Und das ist in einer sehr, sehr großen Zahl aufgetreten, sodass dann von Seiten der Medizin, insbesondere der Psychiatrie, eben Antworten zu finden waren, wie man mit diesen Männern umgehen sollte und wie es vielleicht gelingen kann, diese Männer von den Symptomen zu befreien und sie vielleicht sogar wieder arbeits- und dienstfähig zu machen.
Derartige Kriegsneurosen waren aufgrund des häufigen Auftretens für Medizin und Psychiatrie eine große Herausforderung. Ein Versuch der Therapie, elektrischer Strom.
Erklärtes Ziel der Psychiater ist zunächst mal, die Soldaten von ihren Symptomen zu befreien, gewissermaßen die Kontrolle über ihren Körper wiederherzustellen. Und das hat man eben mit diesen schmerzhaften Stromstößen versucht, die, das muss man sagen, in vielen Fällen auch funktioniert haben. Im Hinblick auf das Symptomfreimachen dieser Männer. Gleichzeitig ist zu sagen, dass es sich in den allerseltensten Fällen um echte Heilungen handelte. Viele dieser Soldaten sind, wenn sie Richtung Front gekommen sind oder wieder in einen militärischen Verwendungskontext gekommen sind, in diese Symptomatik zurückgefallen. Remissionen sind sehr häufig aufgetreten, sodass man letzten Endes ein ganz, ganz großes Fragezeichen setzen muss hinter dem Anspruch, Kriegsneurosen wirklich mit elektrischen Strömen heilen zu können.
Soldaten mit Zittererscheinungen, mit neurologischen Problemen, wurden von der Front abgezogen und ins Hinterland gebracht, um behandelt zu werden. Das führte dazu, dass das Simulieren derartiger Krankheiten von manchen als eine Chance gesehen wurde, die Extremsituation Front verlassen zu können.
Man darf nicht vergessen, dass die Simulation von Nervenerkrankungen vergleichsweise attraktiv erschien, weil es keine körperliche Selbstbeschädigung voraussetzte. Ja, also man musste sich nicht selbst verätzen beispielsweise oder sich nicht in Gliedmaßen schießen, sondern man versuchte körperlich unversehrt eben diese motorischen Symptome, diese Zitterphänomene zu simulieren. Und das ist viel auch auf eine sehr eindrückliche Art und Weise gelungen. Man findet in der psychiatrischen Fachliteratur wiederholt Einträge, die von einer ja, geradezu Bewunderung erzeugen, wie gut Soldaten die psychische Symptome simulieren konnten. Was dann auch wieder ein Widerspruch in sich war. Denn einerseits hat man die Simulanten als minderwertig und als Minusvarianten der Menschheit, das ist ein Zitat eines Psychiaters, bezeichnet, aber auf der anderen Seite auch konzediert, dass es einer erheblichen Willensstärke und auch Nervenstärke bedurfte, um diese Simulationen über einen längeren Zeitraum und gegen die Stromwirkungen auch durchzustehen.
Psychische Störungen, Zittern am ganzen Körper, rund um die Uhr, war also eine Auswirkung des Stellungskrieges an der Front. Das sollte aber weitgehend vor der eigenen Bevölkerung versteckt werden.
Also mit Fortdauer des Krieges besteht in der Tat die große Sorge, dass die enorme Präsenz dieser Zitterer im städtischen Raum auf die Kriegsmoral einen verschlechternden Effekt, negativen Effekt hat, sodass man versucht, die Soldaten in den Nervenspitälern zu belassen, ihnen teilweise die Uniformen abzunehmen, sie mit Ausgehverbot zu konfrontieren. Das hat nur in Teilen funktioniert. Man darf nicht vergessen, dass spätestens 1917 diese Systeme von Mobilisierung und Remobilisierung allmählich kollabieren, dass es zu Protesten, Revolten gekommen ist, gerade auch in Spitälern, und deswegen eine große Zahl von nervenkranken Soldaten eben in diesen öffentlichen Raum geht und sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass man eine bittere, ernüchternde Sicht auf diesen Krieg bekommen hat.